Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Die dritte Folge aus unserer Reihe zu den Abschlussarbeiten soll sich heute mit der Durchführung beschäftigen, also der langen oder sicherlich längsten Phase einer Bachelorarbeit, einer Masterarbeit, aber auch einer Doktorarbeit, nämlich dem Durchführen der Experimente, der Berechnung oder Durchführung der Berechnungen, von Umfragen, Interviews, in Abhängigkeit der Art und Weise, welchen Typus an Abschlussarbeit man durchführen möchte. Auch da gibt es einige allgemeingültige Regeln, die man einhalten sollte, an die man denken sollte, damit diese Durchführungsphase einigermaßen glatt läuft, dass man vor allem im Zeitplan bleibt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man die Arbeitspakete so abarbeitet, wie man das geplant hat, um am Ende dann die Arbeit dann zusammenschreiben kann. Das ist ja das übergeordnete Ziel. Und dazu gehört tatsächlich, dass man sich während der Durchführungsphase an ein paar allgemeingültige Regeln hält. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Verlauf der Arbeit in Zeitnot kommt oder wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt, das ist dann eigentlich sehr unwahrscheinlich. Also, was sollte man machen? Worüber wollen wir heute sprechen? Einmal der Zeitplan oder die Zeitplanung, die man aufstellen sollte. Das ist bei einer recht kurzen Bachelorarbeit einfach. Das sind ja nur wenige Wochen. Bei der Masterarbeit, die ja dann einige Monate läuft, ist es schon etwas komplexer. Sollte man auf jeden Fall auch machen. Und bei der Promotion, also einer mehrjährigen wissenschaftlichen Arbeit, hat man natürlich noch einen ganz anderen Anspruch an die Zeitplanung, wobei so eine Doktorarbeit in der Regel ja in Forschungsprojekte oder in ein Forschungsprojekt integriert ist, sodass man da von außen schon eine Steuerung hat mit den entsprechenden Arbeitspaketen und Meilensteinen, die in dem Forschungsprojekt erbracht werden sollen. Worauf man noch achten sollte, ist, dass man natürlich laufend seine Ergebnisse protokolliert und festhält, dass die nicht verloren gehen. Dass man natürlich laufend auch die Literatur aktuell hält. Wir haben ja in der vorherigen Episode uns über die Recherche nach Literatur beschäftigt. Also auch das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass man vor allem bei der Masterarbeit auch zwischendurch nochmal nach neuer Literatur sucht. Das ist jetzt bei der Bachelorarbeit, sollte man das im Blick behalten, aber das ist jetzt nichts, was man permanent machen muss. Die Datensicherung ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, denn das kommt doch häufiger vor, dass zwischendurch Daten verloren gehen. Das ist natürlich, kann der Super-GAU werden in der Abschlussarbeit und natürlich dann auch die Besprechungen, die Treffen mit der Betreuerin, dem Betreuer, ob das jetzt der Professor ist, die Professorin oder das wissenschaftliche Personal. Auch diese Treffen sollte man gut vorbereiten, damit man die offenen Punkte auch ansprechen kann, die man ansprechen möchte, um dann auch einen Fortschritt in der Arbeit zu haben. Zum Schluss will ich dann noch eingehen, also nochmal das Thema Verzögerung diskutieren. Was kann passieren? Was gibt es so für Auswirkungen? Worauf sollte man frühzeitig achten? Welche Indikatoren gibt es? Denn auch das passiert immer wieder, dass es natürlich zu Verzögerungen kommt. Und da gibt es auch ein paar Hinweise, wie man darauf entsprechend reagieren kann. Erster Schritt, die Zeitplanung. Das ist ein Punkt, den sollte man jetzt im Rahmen seines Exposés sich schon überlegen. Also, wie viele Wochen habe ich Zeit für meine Abschlussarbeit? Das sind bei der Bachelorarbeit 9 Wochen, vielleicht 12 Wochen. Hängt also ein bisschen vom Studiengang und von der Prüfungsordnung ab. Da ist eigentlich der Weg relativ klar, wie der Zeitplan auszusehen hat. Da ist eigentlich zu empfehlen, dass man sich da so eine kleine Excel-Tabelle macht mit den Arbeitspaketen, die man so hat, die Wochen in Spalten schreibt und dann farblich oder mit Kreuzen markiert, in welcher Woche will ich welche Arbeitspakete bearbeiten. Das ist dann so ein sogenannter Gantt-Chart oder Gantt-Diagramm. Da hat man dann eine sehr schöne Visualisierung. Wo stehe ich, was will ich erreichen, bis zu welchem Punkt oder bis zu welcher Woche muss ich was erreicht haben. Bei der Masterarbeit ähnlich. Da ist die Frage, ob man da schon auf Wochenturnus runtergehen muss oder ob da nicht so ein 2-Wochen-Takt auch reicht. Monat ist sicherlich ein zu grobes Raster. Aber auch da ist der Weg eigentlich klar, dass man also mit der Einarbeitung der Literaturrecherche beginnt, sich dann überlegt, auf Basis, ja, was ist jetzt eigentlich die wissenschaftliche Fragestellung, die ich bearbeiten möchte? Daraus ergibt sich dann als Folge, welche Methoden brauche ich, um diese Frage zu bearbeiten? Wie ist der experimentelle Aufbau? Welche Simulationsmodelle brauche ich? Wie sieht mein Interview oder Fragebogen aus? Dann der größte Block, nämlich das Erarbeiten, das Ermitteln von Ergebnissen, indem man da dann in die Versuche durchführt, erste Rückschlüsse zieht, die Daten auswertet, vielleicht nochmal nacharbeitet und dann am Schluss kommt natürlich dann der große Block des Zusammenschreibens der Arbeit, die Verschriftlichung. Das kann dann auch nochmal zwei Wochen bei der Bachelorarbeit und dann bei der Masterarbeit sind das vielleicht schon 3 Wochen. 4 Wochen wäre schon sehr lang, weil man typischerweise zwischendurch schon die ersten Ergebnisse hat und die vielleicht auch schon verschriftlicht hat. Es macht Sinn, sich bei den Arbeitspaketen auch grob zu überlegen, ja, was will ich da machen, wann soll es losgehen, was soll das Ziel sein, vielleicht stichwortartig aufzuschreiben, was soll da genau passieren, was erwarte ich an Ergebnissen, denn wenn man so eine sehr strukturierte Darstellung für sich selber wählt, und dann zwischendurch mal den roten Faden in der Arbeit verliert oder so ein bisschen ja, die Struktur verloren geht, dann kann man sich immer darauf zurückziehen und sagen, was wollte ich eigentlich, was hatte ich mir überlegt, wo will ich hin, habe ich meine Punkte erreicht oder was fehlt. Klar sind solche Schritte nicht in Stein gemeißelt, die leben, die arbeiten, die verändern sich natürlich auch. Das ist auch vollkommen normal in solchen Projekten, vor allem wenn es sehr längere Projekte sind wie eine Masterarbeit oder sogar eine Doktorarbeit. Aber dennoch helfen diese Definitionen von diesen einzelnen Arbeitsschritten oder Arbeitspaketen, dass man da ein grobes Raster hat, um zu wissen, in welche Richtung man da so gehen muss. Was nun vorkommen kann, das ist, wie gesagt, eigentlich eher die Normalität als die Ausnahme, dass es zur Abweichung von diesem Plan gibt, dass man zeitlichen Verzug hat. Da muss man sich immer überlegen, also wie kritisch ist der? Kann man dann in der Zwischenzeit, wenn man zum Beispiel bei Experimenten auf irgendwelche Materialien warten muss, die noch nicht geliefert worden sind oder man Input von jemandem anders braucht, Unterstützung braucht bei einem Experiment oder bei der Durchführung von einer Simulation, dann muss man sich immer überlegen, was kann ich jetzt in der Zeit machen, in der ich an diesem Punkt nicht arbeiten kann. Das, da hilft halt dieser Blick auch. Sollte die Verzögerung irgendwann kritisch werden, man das Gefühl hat, dass man noch deutlich hinter seinem Zeitplan hinterherhinkt, das ist bei einer Bachelorarbeit tatsächlich schon, wenn man ja eine gute Woche, vielleicht fast 2 Wochen schon hinterherhinkt, dann wird es wirklich schon kritisch, dann muss man zügig gucken, dass man da den Kontakt zu den Betreuenden sucht, damit man gucken kann, welche Möglichkeiten gibt es zur Korrektur, zur Anpassung des Plans, der Themenstellung. Das sollte man dann rechtzeitig natürlich angehen. Da kann man dann nicht noch eine weitere Woche warten oder gucken, dass man das nacharbeitet. Man kann sicherlich ein Stück weit auch sehr viel Zeit investieren, viele Stunden am Tag investieren in die Arbeit, aber so eine Überlast geht oder führt oder kann häufig dann dazu führen, dass die Qualität der Arbeit leidet. Das merkt man vor allen Dingen dann beim Schreiben, wenn dann die Zeit wirklich knapp wird und man da die Nächte sich um die Ohren schlagen muss, um die Arbeit fertig zu schreiben. Man merkt das schon, dass so eine Arbeit unter sehr hohem Zeitdruck entstanden ist. Das spiegelt sich in der Qualität in der Regel wieder. Nächster Punkt ist natürlich dann die Literaturrecherche, da haben wir ja schon drüber gesprochen, wie man da vorgehen muss, dass man sich da so eine eigene Datenbank aufbaut. Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht nochmal wiederholen. Wichtig ist, dass man das halt laufend macht, diese Datenbank aktuell hält und entsprechend auch dokumentiert, damit dort keine Inhalte entsprechend verloren gehen. Wenn man jetzt im Plan feststellt, es geht nicht so richtig voran, was kann man tun, worauf, wie muss ich reagieren? Da ist immer die Frage, kann man die Ursache vielleicht finden oder feststellen, vielleicht im Gespräch mit einem Kommilitonen oder einer Kommilitonin überlegen, woran liegt es, dass ich jetzt nicht mehr so ganz vorankomme, den Faden verloren habe. Also liegt es einfach an einer mangelhaften Organisation. Das beobachtet man doch regelmäßig vor dem Bachelor, wenn man noch sehr jung und unerfahren ist, was das wissenschaftliche Arbeiten angeht. Da hilft es wirklich, sich ganz streng zu organisieren, klar organisierten Zeitplan zu haben, auch vielleicht einen organisierten Arbeitsaufteilung am Tag, dass man, wie gesagt, ich fange immer morgens um 8:30 an und ich arbeite immer bis 18 Uhr. Ich habe immer eine Mittagspause, die ich mir nehme, um dann, wenn ich in der Bibliothek gesessen habe, dann in die Mensa zu gehen, Mittag zu essen. Auch das ist ganz wichtig, aber einen geregelten Tagesablauf und dann am Abend vielleicht nochmal überlegen, also habe ich das geschafft, was ich erschaffen wollte, und am Ende der Woche auch nochmal Revue zu kapitulieren, wo stehe ich, habe ich die Fortschritte gemacht, die ich gemacht habe. Aber da muss man sich ein bisschen zu zwingen, da hilft es dann auch vielleicht mal mit einem Kommilitonen oder einer Kommilitonin, dem Ansprechpartner am Institut oder im Unternehmen zu sprechen, dass man da immer ein Feedback bekommt. Weiterer Punkt, der häufig oder den man häufig beobachtet, ist, dass das Thema oder dass die Themenstellung zu umfangreich ist. Das heißt also, während der Bearbeitung stellt man fest, auch es sind so viele Aspekte, die man noch berücksichtigen könnte und möchte, dass das Thema ausartet. Auch da muss man dann darauf achten, dass man da einen klaren Schnitt sieht und sagt, das nehme ich mit rein und diesen Themenkomplex lasse ich bewusst außen vor. Das kann man dann in der Arbeit auch eigentlich ganz gut darstellen, dass man sagt, das habe ich jetzt mit integriert, mit berücksichtigt, aber diesen Aspekt oder einen anderen Aspekt habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Das kann man ruhig auch in der schriftlichen Fassung mit aufnehmen, sollte aber in jedem Fall mit den Betreuern besprochen werden, wie man da eine Eingrenzung machen kann. Was auch passieren kann, das ist natürlich selten, aber beobachtet man auch, ist halt einfach eine Überforderung, dass man einfach das Thema so umfangreich, so komplex gewählt hat, dass man einfach nicht mehr weiter weiß, dass man vielleicht Wissen nicht hat, wie man entsprechende Experimente durchführen kann, einem mathematisch-physikalische Grundlagen fehlen. Da kann man immer mal gucken, also kann man das nacharbeiten innerhalb von wenigen Tagen. Man muss ja jetzt nicht ein Thema in aller Tiefe verstanden haben, aber trotzdem, dass man sich damit beschäftigt und guckt, kann man sich das Wissen aneignen mit Hilfe, dass man noch mit jemandem spricht, der einem da weiterhelfen kann. In jedem Fall ist aber auch die Absprache mit dem Betreuer zu suchen, um einfach zu schauen, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das Thema einzugrenzen, oder wenn man feststellt, das überfordert die eigenen Kompetenzen. Das passiert zum Beispiel bei Abschlussarbeiten in Unternehmen, die dann doch deutlich zu ambitioniert sind, weil das Unternehmen sich mehr vorgestellt hat, als man sich selber zutraut, die Vorkenntnisse fehlen, die Erfahrung fehlen und dem Unternehmen fehlt auch so ein bisschen so das Fingerspitzengefühl, was tatsächlich machbar ist, was man jetzt als Bachelorand leisten kann. Letzter Punkt, auch das sollte man nicht unterschätzen, dass irgendwie die Motivation fehlt, dass man so gar nicht fürs Thema brennt, denn ich denke, das ist das Wichtigste bei einer Abschlussarbeit, dass man für das Thema brennt und wirklich Bock auf das Thema hat, sich damit zu beschäftigen und sich dann im Zweifelsfall auch mal die Nacht um die Ohren zu schlagen, wenn es sein muss. Dennoch, wenn das Thema irgendwie nicht passt, ja, da kann es halt sein, dass man sagt, ist es nicht. Da sollte man überlegen, also woran liegt es, passt das Thema nicht, muss man da irgendwie die Akzente in dem Thema ein bisschen anpassen, um dann doch wieder Spaß zu bekommen, liegt es an der Betreuungsqualität. Auch da sollte man dann das Gespräch mit dem Betreuer suchen oder der Betreuerin, weil man tatsächlich als jemand, der die Arbeit da liest, sehr schnell merkt, ob da jetzt Herzblut in der Arbeit steckt. Oder ob das jetzt so ein bisschen lieblos zusammengeschrieben worden ist, weil man einfach dann am Ende doch irgendwie nicht so richtig Lust hatte. Da sollte man frühzeitig in sich horchen und mal überlegen, also ist es das Thema, ist es das, was ich machen will? Man sollte das Thema natürlich entsprechend wählen. Im Zweifelsfall muss man vielleicht so ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, das Beste geben, aber bei der Masterarbeit vor allen Dingen, also da kann man jetzt nicht über mehrere Wochen und Monate an der Arbeit schreiben oder tätig sein, ohne dass man da mit Herzblut wirklich hintersteckt. Andere Gründe, die jetzt dazu führen, dass es bei der Durchführung nicht so richtig vorangeht, das sind so externe Gründe. Das sind also zum Beispiel Fehler bei der Datenerfassung, dass man irgendwie Fehler hat im Experiment, dass man da irgendwie einen Schätzer drin hat, dass man bei Interviews nicht die entsprechende Anzahl an Rückläufern bekommt, sondern dass die Aussagen dann nicht belastbar sind, dass man bei einem Computermodell oder einer Simulation irgendwelche Simulationsfehler gemacht hat, entscheidende Punkte nicht parametrisiert hat, sodass es da zu Fehlern kommt. Da geht es natürlich darum, eine sorgfältige Arbeitsweise zu haben, also einfach darauf zu achten, dass man alle Dinge prüft, in Ruhe die Experimente durchführt, nicht unter Stress. Das denke ich, ist ganz wichtig. Wenn man da nicht weiter weiß und den Fehler nicht findet, immer das Gespräch suchen mit der betreuenden Person, mit Kommilitonen, die man vielleicht hat, oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern im Unternehmen oder im Institut. In der Regel ist das eigentlich gut machbar, so ein Gespräch, wenn man halt sagen muss, ja, irgendwie, ich komme nicht weiter, ich habe irgendwie ein größeres Problem. Das ist natürlich nicht einfach. Wichtig ist, dass man im Vorfeld eigene dumme Fehler, würde ich sie jetzt mal nennen, ausschließt. Aber das ist eine Sache, dass man lernt ja noch, also im Bachelor vor allen Dingen, im Master sollte man schon die grundlegenden Dinge selbstständig oder die grundlegenden Probleme selbstständig lösen können. Aber das ist eigentlich so eine Sache, dass da sollte man jetzt auch sich nicht scheuen, das Gespräch zu suchen und zu fragen. Das löst die Probleme in der Regel relativ schnell. Und man vermeidet da auch zeitliche Verzögerungen, weil das, wenn man da zu lange wartet und nicht vorwärts kommt, das dann so ein bisschen aufschiebt, dann hat man einfach das Problem, dass man da dann auch automatisch in Zeitnot kommt. Man hat auch oft eine Abhängigkeit von Dritten, dass also zugearbeitet werden muss, dass dann die Vorgesetzten im Unternehmen, und dazu will ich jetzt auch mal Professorinnen und Professoren zählen, die Informationen bereitstellen sollen, dass die nicht kommen. Da muss man dann nett und höflich nochmal nachfragen, erinnern, dass man diese oder jene Information braucht. Wenn man da jetzt nicht die Möglichkeit hat, an die Daten zu kommen oder diese Informationen, muss man überlegen, gibt es einen anderen Weg, wie ich da dran kommen kann? Kann ich das Problem anderweitig lösen? Manchmal hat man auch die Möglichkeit, dass dann, wenn man jetzt im Unternehmen ist und man nicht vorwärts kommt, weil die Rücksprachen fehlen, dass man dann mit seinem Betreuer oder Betreuerin an der Universität spricht und sich darüber Hilfe holt, dass die dann den Druck auf das Unternehmen aufbauen. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also das ist ganz normal, dass man immer auch von Dritten abhängig ist. Das ist kein Problem. Man muss da nur auch frühzeitig gegensteuern, wenn man merkt, man kommt in einen zeitlichen Verzug, dass es da entsprechende Anpassungen gibt. Ja, ansonsten, was gilt es jetzt bei der Durchführung noch zu beachten? Also natürlich laufende Dokumentation der Ergebnisse. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man alles notiert. Da hat sich eigentlich so ein Laborbuch bewährt, also so eine Art, ich will mal sagen, so eine Art Tagebuch, was man führt. Das kann digital sein, dass man sich da so ein paar Notizen macht oder auch wirklich handschriftlich einfach ja, Dinge notiert, kurz Notiz macht. Also wenn man eine gute Publikation findet, wenn man einen guten Tipp bekommt, irgendwo was liest, um da später nochmal darauf zurückzugreifen. Das ist natürlich bei einer digitalen Form etwas einfacher, weil man dann diese Notizen nach diesen Schlagworten nochmal durchsuchen kann. Wenn man es handschriftlich machen will, wenn man da eher so der haptische Mensch ist, dann sollte man solche wichtigen Notizen vielleicht mit Post-its markieren. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten da, sich ein System zu überlegen, mit irgendwelchen farblichen Markierungen, Hervorhebungen, damit man dann in seinem Labor-Tagebuch, will ich es mal nennen, gute Punkte, wichtige Punkte nochmal aufgreifen kann. Und die können ja jederzeit kommen. Die können unter der Dusche kommen oder wenn man im Bett liegt, dann nochmal drüber nachdenken, was man so gemacht hat. Und dann kriegt man plötzlich eine Idee und dann schaut man es eben auf und kann am nächsten Tag dann da das angehen und damit weiterarbeiten. Weiterer Punkt, was die Dokumentation der Ergebnisse angeht, ist natürlich die Datensicherung. Man beobachtet doch regelmäßig, dass es dazu kommt, dass Daten verloren gehen bei Studierenden. Ob das jetzt ein technischer Defekt ist oder man irgendwie die Daten nicht gespeichert hat, das ist also allen schon mal passiert mit, ja, ich sag mal, kleineren Datenmengen. Also wenn es große Datenmengen sind, ist es schon kritisch. Da sollte man sich überlegen, wie kann man die digital sichern? Also ist das jetzt auf dem USB-Stick? Muss natürlich die Datenmenge auf so einen Stick passen. Das geht, denke ich, so eine externe Festplatte geht sicherlich auch. Wenn man es extern sichern kann auf einem Cloud-Dienst, auch das ist möglich, dass man dann sogar Live-Ergebnisse aus Experimenten oder Simulationen direkt in einer Online-Cloud-Speicher. Da sollten wir gucken, ist das zulässig? Will man das, dass die Daten irgendwo extern liegen? Normalerweise bieten die Hochschulen auch eigene Cloud-Dienste an, die dann entsprechend auch geschützt sind, sodass da kein anderer dran kann. Wenn man das jetzt bei Dritten macht, also A, ist es dann häufig kostenpflichtig, wenn man da externe Dienste hat. Aber ja, da hat man auch eine Speicherbeschränkung, wenn es jetzt irgendwie kostenlos ist. Das hat man in der eigenen Hochschule auch nicht zwingend. Ja, und so kann man da seine Daten sichern, sollte man auch regelmäßig sichern, Backups machen, ob das jetzt wöchentlich ist oder monatlich, einfach damit man da keine Datenverluste hat. Denn das ist tatsächlich so ein Punkt, wenn da vor allem gegen Ende der Arbeit wesentliche Ergebnisse verloren gehen durch einen technischen Defekt am Rechner oder an der Festplatte. Das ist einfach ärgerlich und da verliert man automatisch Zeit und kriegt dann auch so einen Knick in der Motivation, weil es natürlich nervig ist, wenn man dann Experiment nochmal neu machen muss, weil die Daten verloren gegangen sind. Ganz entscheidend ist dann die regelmäßige Rücksprache oder die Besprechung mit dem Betreuer, mit der Betreuerin. Da muss man überlegen, wer ist das? Also der primäre Ansprechpartner, wenn man jetzt eine Bachelorarbeit hat, dann kann das ein Masterand sein, also jemand, der die Masterarbeit schreibt, Doktorand oder wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut, an der Universität, beziehungsweise der Mitarbeiter im Unternehmen auf der nächsthöheren Ebene. Wenn man selber eine Masterarbeit schreibt, dann betreut man vielleicht schon Bachelorstudierende und der eigene Ansprechpartner ist dann ein Doktorand, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder entsprechend Mitarbeiter halt im Unternehmen, die man dann zugewiesen bekommt, mit dem man sich dann abstimmen kann. Da sollte man zu Beginn direkt so Joe Fixes vereinbaren, also regelmäßige Treffen. In Unternehmen oder Instituten hat man häufig wöchentliche Joe Fixes, wo dann die ganze Arbeitsgruppe zusammenkommt. Auch da sollte man dran teilnehmen. Immer wieder auch bereitwillig seine Ergebnisse teilen und diskutieren. Das übt auf jeden Fall das wissenschaftliche Arbeiten. Ansonsten sollte man auf jeden Fall darauf bestehen, dass man alle paar Wochen dann ein Gespräch hat über den Fortschritt bei der Bachelorarbeit. Ja, ich sage mal, so im 2-3-Wochen-Rhythmus sollte man das versuchen einzufordern. Bei der Masterarbeit reichen sicherlich so 4-6 Wochen, weil die ja deutlich länger läuft. Als Doktorand hat man sich noch größere Zyklen, dass man da, einmal im Quartal das Gespräch sucht mit dem Professor, der Professorin. Also der höchsten Betreuungsebene ist es nicht ganz so einfach, weil die zeitlich in der Regel sehr stark eingebunden sind. Vor allem, wenn es große Universitäten oder große Hochschulen, große Institute sind. Da muss man mal aufpassen, wie gut sind die im Thema drin, arbeiten sich gedanklich ein. Da ist, denke ich, der direkte Ansprechpartner sinnvoller, dass man da auch ein vernünftiges Feedback bekommt, um dann den Fortschritt besprechen zu können. Wichtig ist in jedem Fall, dass man diese Treffen vorbereitet. Also meine Empfehlung ist eigentlich immer so ein paar Präsentationsfolien zu machen, 3, 4, 5 Stück vielleicht mit den wesentlichen Ergebnissen der Arbeit. Wo steht man gerade? Was hat man gemacht in den letzten Wochen? Was hat man erarbeitet? Vielleicht schon erste Ergebnisse darstellen kann, in einem Diagramm visualisieren kann. Und dann die nächsten Schritte, was ist geplant, was müssen wir als nächstes machen. Erste Einordnung der Ergebnisse, wenn man die schon hat. Das ist, denke ich, ganz gut, um solche Treffen entsprechend gut vorzubereiten. Also, wenn man mal sagt, man hat jetzt bei der Bachelorarbeit 3 Treffen, jetzt bei der Masterarbeit sind dann vielleicht 4-5. Also das erste Treffen sollte dann darum gehen, dass man die Gliederung der Arbeit vorstellt, den Zeitplan durchspricht, die Arbeitspakete bespricht und das grundsätzliche Vorgehen, also welche Experimente will man machen, wie will man bei den Recherchen vorgehen, wie sehen die Befragungen aus, welchen Simulationsaufbau will man haben. Ich denke, das ist am Anfang ganz gut, da kriegt man immer ein Feedback, in welche Richtung man gehen kann, worauf man achten sollte. Das ist, denke ich, so der Output des ersten Treffens. Bei den Zwischentreffen, erst Darstellung, wo steht man bei seinem Zeitplan mit den Arbeitspaketen? Bin ich noch im Plan oder hänge ich zurück? Erste Zwischenergebnisse präsentieren, vielleicht offene Punkte auch nochmal ansprechen. Was ist noch offen? Was ist vielleicht herausgekommen bei den Versuchen, was man so nicht ganz einordnen kann? Gab es Schwierigkeiten? Auch die auf jeden Fall ansprechen, in einem sachlichen Ton natürlich. Also wenn es Schwierigkeiten bei den Experimenten gibt, bei den Simulationen, dass man da so mal ein Feedback bekommt, denn die Betreuenden können da eigentlich immer ganz gut helfen, wie man da weitermachen kann. Das letzte Treffen, was dann quasi vor dem Beginn des Zusammenschreibens ist, dass man dann nochmal die zentralen Ergebnisse präsentiert, auch die Einordnung vornimmt der eigenen Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext. Das heißt, man muss natürlich auch die Literatur entsprechend kennen. Man kann dann auch schon oder sollte die Gliederung der Arbeit besprechen, die Struktur, vielleicht letzte offene Punkte nochmal ansprechen, sodass man dann nach diesem letzten Treffen dann sich hinsetzen kann und die Arbeit entsprechend zusammenschreiben kann. Es kann natürlich jetzt vorkommen, dass es im Verlauf der Arbeit auch mal zu wirklich kritischen Problemen kommt. Da ist eigentlich die Empfehlung, zeitnah das Gespräch zu suchen mit den Betreuenden. Gibt es jetzt zwischenmenschliche Probleme, vielleicht sogar dann mit der nächsthöheren Ebene, mit dem Professor oder der Professorin, dass das Gespräch suchen, wenn man sagt, es gibt im Unternehmen wirklich Schwierigkeiten, dass man da überhaupt nicht wahrgenommen wird. Auch das kommt vor, weil die Unternehmen dann im Tagesgeschäft so fokussiert sind, dass dann so eine mitlaufende Abschlussarbeit irgendwie untergeht oder keine Rolle spielt. Das kommt vor, muss man frühzeitig gegensteuern. Und da hilft eigentlich immer das offene Gespräch, weil dann die Betreuenden in der Regel gute Ideen haben, wie man das Problem lösen kann, vielleicht selber Kontakt aufnehmen können, um das Problem einfach mal zu besprechen. Das sollte eigentlich gehen, sodass man da frühzeitig gegensteuern kann. Am Ende dieser Durchführungsphase steht dann die erste Verschriftlichung der Arbeit. Das ist bei einer Bachelorarbeit typischerweise so die letzten 2 Wochen. Bei der Masterarbeit sind das so die letzten 3 bis 4 Wochen, die man dann einsetzt, um die Arbeit dann zu verschriftlichen am Computer. Die Gliederung, die ist vorgegeben, weil wir in der Wissenschaft eine Standardgliederung haben von wissenschaftlichen Arbeiten. Das haben wir das erste Kapitel zur Einleitung, das zweite Kapitel die Methoden oder Material und Methoden, drittes Kapitel geht über die Ergebnisse, die man erarbeitet hat, viertes Kapitel ist die Diskussion der eigenen Ergebnisse, die Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext und dann hat man als 5. Kapitel dann die Zusammenfassung der gesamten Arbeit, also dieses klassische IMRAD, diese IMRAD-Gliederung, im Englischen Introduction, Methods, Results and Discussion, abgekürzt. Und mit diesen 5 Kapiteln, darunter gliedert man dann seine Arbeit. Das heißt also, in dem letzten Gespräch zum Beispiel sollte man da schon mal die Unterkapitel definieren, vielleicht auch schon die einzelnen Abschnitte ein bisschen gliedern, vordefinieren, erste Abbildung, die man erarbeitet hat, auch schon integrieren, sodass man da schon mal so einen ersten roten Faden bekommt, den man dann hat, um dann mit dieser Struktur in die Verschriftlichung zu gehen, die Arbeit zu schreiben. Das ist dann nochmal natürlich eine Fleißarbeit. Auch da ist es nicht so, dass man dann vorne anfängt mit der Einleitung, die schreibt, sondern üblicherweise ist es so, dass man mit dem Ergebniskapitel beginnt, weil das Kapitel ist, in dem man am besten zu Hause ist. Das sind die eigenen Ergebnisse, die eigenen Erkenntnisse, die man erarbeitet hat. Die lassen sich eigentlich mal ganz gut schreiben. Das geht in der Regel für sich von der Hand. Danach kann man dann die Diskussionen darstellen, also dass man die Ergebnisse selbst mal einordnet, in der Literatur guckt, wo gibt es Überschneidungen, wo gibt es Ergänzungen, wo gibt es vielleicht Unterschiede, sodass man dann aus der Diskussion, der Zitation der Quellen, dieser Einordnung in den wissenschaftlichen Diskurs dann auch schon die Quellen hat, die man in der Einleitung zitiert, um einfach zum Thema hinzuführen. Ja, das Methodenkapitel ist einfach die Darstellung, wie gehe ich vor, um meine Ergebnisse zu präsentieren. Auch das schreibt man dann ja typischerweise, ein Weg ist von als unerfahrener Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin entsprechend dann nach der Ergebnis- und Diskussionsverschriftlichung dann sich mit den Methoden der Einleitung zu beschäftigen und ganz am Schluss die Zusammenfassung zu schreiben, die quasi die ganze Arbeit nochmal kompakt auf 2 bis 3 Seiten komprimiert, die Quintessenz darstellt, sodass also die Lesenden da einfach mit der Zusammenfassung die komplette Arbeit erfassen können und Lust bekommen, die ganze Arbeit entsprechend zu lesen. Ja, also das sind jetzt so die wichtigsten Hinweise, Tipps und Tricks, wie man die Durchführung angehen sollte. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, was es jetzt für die Art der Arbeit ist. Schreibt man die im Unternehmen, an dem Institut? Ist es eher eine empirische Arbeit oder sehr theoretische Arbeit? Also da gibt es sehr viele Varianten, wie die Durchführung abläuft. Grundsätzlich, aber wenn man sich jetzt an diese Vorgaben hält, also diesen Zeitplan-App sich aufstellt, den Zeitplan auch pflegt und immer wieder protokolliert, bin ich noch im Zeitplan, regelmäßig seine Ergebnisse dokumentiert in seinem Labortagebuch, die Literatur immer aktuell hält, auch da muss man sich vielleicht manchmal zu zwingen, dass man da immer dann die neueste Literatur direkt und auch sauber in seine Literaturdatenbank einträgt. Denn wenn man das eine Woche später macht, hat man schon wieder die wichtigsten Punkte aus dieser Literaturquelle vergessen. Das sollte man immer sofort machen, auch wenn es dann in dem Moment vielleicht gerade zeitlich nicht passt. Die Zeit sollte man sich ja in dem Moment nehmen, weil es ja dann dauert ja nicht lange, das mal zumindest schnell einzutragen. Das Lesen der Literatur dauert nicht mehr etwas länger, aber zumindest das Ablegen in der Datenbank, das geht ja innerhalb von wenigen Minuten. Dann dran denken, also immer Sicherheitskopien anlegen, dass man Datenverluste vermeidet, die Treffen mit dem Betreuer oder der Betreuerin entsprechend vorbereitet, um dann einfach frühzeitig Probleme zu erkennen in der Abschlussarbeit während der Durchführungsphase, um dann gegenzusteuern zu können, sodass man, wenn man diese Punkte eigentlich beachtet, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwas Großes schief geht, was jetzt in der eigenen Verantwortung liegt, eigentlich sehr, sehr klein ist. Da kann wenig passieren. So eine Bachelorarbeit ist ein kleiner, abgeschlossener Bereich, eine kleine, abgeschlossene Arbeit, die man da hat. Masterarbeit schon etwas komplexer. Aber trotzdem mit diesen Punkten kann man eigentlich wenig falsch machen, wenn man sich da ein bisschen dran hält, sich entsprechend organisiert, da regelmäßig sich Erinnerungen setzt, was wollte ich eigentlich machen, wo stehe ich gerade, dann kann da eigentlich wenig schief gehen. Ja, also ich denke, das zur Durchführungsphase, das ist wie gesagt die längste Phase der Arbeit, die natürlich viel Spaß macht, wenn man da in der Zeit die Experimente durchführt, die Versuche durchführt, Gespräche führt, das macht schon sehr viel Spaß. Der große Brocken kommt dann danach, das Verschriftlichen, da tun sich viele Studierende schwer mit, die eigenen Ergebnisse dann aufs Blatt Papier zu bekommen. Das gucken wir uns dann in einer weiteren Folge an. Und aber mit den Hinweisen, denke ich, kann man ganz gut durch seine Durchführungsphase bei der Bachelor- oder Masterarbeit kommen. Auch bei der Doktorarbeit, das kann man dann entsprechend anpassen mit der etwas längeren Zeit, die man dann hat, dem deutlich komplexeren Thema und den anderen Aufgaben, die auf einen zukommen, der dann, oder wenn man da als Doktorand oder Doktorandin an dem Institut forscht, da gibt es ja dann neben den eigenen Forschungen auch noch andere Aufgaben, die man dann häufig noch mitmachen muss. So dass man aber trotzdem da eigentlich mit dieser Struktur bei der Durchführung ganz gut vorankommt und in der Regel wenig falsch machen kann. In einer weiteren Folge werden wir uns dann jetzt noch mit dem Verschriftlichen beschäftigen. Also wie bringt man die ganze Sache dann zu Papier? Und was muss man da bei der Gliederung beachten? Welche Vorgaben gibt es da? Was muss man bei den Abbildungen beachten etc.? Das wollen wir uns dann in einer weiteren Folge überlegen, worauf man da achten sollte, sodass man dann eigentlich eine runde Sache hat, um mit seiner Abschlussarbeit am Ende sehr erfolgreich dazustehen. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle wieder danken fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.